D-Radio Wissen 100.
Demokratie ist eine überragende Staatsform, nur leider oft nicht besonders spannend. Außer wenn Wahlen sind, wie gerade in Frankreich. Und besonders, wenn die Wahl so aufgeladen ist wie diese. Wahlforscher sagen, das Rennen war noch niemals so offen. Grund genug für uns heute, genauer hinzuschauen, was passiert da gerade bei den Nachbarn, die wir so bewundern und oft nicht richtig verstehen. Was passiert da gerade in dem Land, das so super wichtig für Europa ist? Wir von der 100 haben auch keine Antwort, aber wir haben ein paar Geschichten, die uns über das Land mehr erzählen und über die Partei, die manche super herbeisehen und vor der viele Angst haben. Frankreich und der Front National. Unser Thema heute in 100 im Studio bei mir ist Niloufar Elhami. Hi.
Hallo.
Warum gerade Front National?
Ja, weil diese Partei das Land spaltet wie noch nie zuvor. Wir haben in den letzten Wochen in unserer Redaktion, in der Recherche mitbekommen, da geht es um Freundschaften, da geht es um Familie. Die Partei macht unsicher, die schürt Ängste, die Partei macht wütend. Die einen haben voll Bock auf die Front National, die anderen haben total Angst.
Viel mehr als nur Politik.
Ne? Ganz genau. Also das polarisiert und wir haben gedacht, vor allem beim ersten Wahlgang, da geht es wirklich um dieses für die einen bangen, für die anderen hoffen. Es geht um Front National und deshalb haben wir diese drei Geschichten.
Auf dieser ganz großen Ebene wählt ein politisches System seine neuen Protagonisten, könnte man sagen. Aber das Ganze strahlt ganz tief zu den ganz normalen Leuten. Und das ist nämlich immer genau unser Beritt. Und da haben wir eben Geschichten. Erzähl mal, was du rausgefunden hast.
Genau, wir hören die Geschichte von Constanze Fischer. Die erfährt vor ein paar Monaten, dass ihr bester Freund François Louis, der outet sich über Facebook, über die Netzwerke und sagt, ja, Leute, ich wähle Front National. Ich bin übrigens Parteimitglied und arbeite auch jetzt für die Partei. Und das stellt diese Freundschaft auf eine harte, harte Probe. In der zweiten Geschichte hören wir die Julia Heinemann, eine deutsche Frau, die von Anfang an eine sehr, sehr romantische Vorstellung von Frankreich hat. Die zieht dahin, die lebt mittlerweile seit vielen Jahren dort und die erzählt von einer knallharten Realität, mit der sie dann konfrontiert war. Und in der dritten Geschichte hören wir unseren Korrespondenten Burkhard Birke, der erzählt über die zwei Gesichter des Front National und wie diese Partei es geschafft hat, so erfolgreich zu werden heute.
Ja, er fragt so ein bisschen danach, ist das jetzt alter Wein in neuen Schläuchen?
Ganz
ist das
genau.
der Wolf im Schafspelz? Ja. Hören wir gleich. Wir halten euch hier in 100 auf dem Laufenden. Am Mikrofon Stefan Beuting. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Wer wird heute der Hero in Frankreich? Wahrscheinlich heute werden wir es noch gar nicht wissen. In 100 geht es heute auf jeden Fall um Frankreich, um die Wahlen und besonders auch um den Front National. Und unser Job ist es eben, Geschichten zu suchen. Das haben wir getan. Und die erste Geschichte, die geht um eine Freundschaft. 7 Jahre sind für eine Freundschaft eine Marke. Denn jede zweite Freundschaft, die du im Leben schließt, die übersteht die Zeitspanne nicht. Constanze und François-Louis kennen sich seit 2002, seit 15 Jahren, seit ihrer gemeinsamen Abi-Zeit in Paris. 15 Jahre. Obwohl Constanze dann nach Deutschland ging und François-Louis in Paris blieb, obwohl die beiden sich also ziemlich aus den Augen verloren haben, sind sie heute immer noch Freunde. Und die allergrößte Probe für ihre Freundschaft, das war der Moment, wo François-Louis seiner Freundin gesagt hat, hey, ich oute mich jetzt mal, ich bin für den Front National. Constanze Fischer und der Versuch, ihren allerbesten Freund zu verstehen.
Stell dir mal vor, du hast einen alten Freund, den du seit deiner Jugend kennst. Das ist so ein Freund, mit dem du gefeiert hast, dich betrunken hast und auf dem Schulhof geraucht hast. In meinem Fall heißt dieser Freund François-Louis. Auch François-Louis konnte ich eigentlich nie richtig böse werden. Auch wenn er immer zu spät kam, nie auf Nachrichten reagierte und nie Geld hatte. Er war derjenige, dem mich versprochen hatte, dass er eines Tages, egal was kommt, mein Trauzeuge sein wird. Und es ist mittlerweile über 15 Jahre her. Seitdem sind wir sehr unterschiedliche Wege gegangen. Ich wohne seit vielen Jahren in Deutschland und François-Louis ist in Paris geblieben. Aber bis vor kurzem habe ich eigentlich, wenn sein Name irgendwo aufgetaucht ist, habe ich immer gesagt, dass er eine der wichtigsten Personen in meinem Leben ist. Bis vor kurzem, als er sich offiziell politisch geoutet hat, nämlich als Front National-Wähler und auch als aktiver Mitglied der rechtspopulistischen Partei. Da habe ich zum ersten Mal unsere Freundschaft ernsthaft hinterfragt. Und ich habe auch gedacht, was ist mit François-Louis zum Teufel los? Ich musste mir zum ersten Mal eingestehen, wie sehr François-Louis und ich auseinander gelebt haben, wie wenig wir mittlerweile übereinander wissen und wie weh das tut. Wäre François-Louis mir egal gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich den Kontakt abgebrochen. Aber François-Louis ist mir eben nicht egal. Und deshalb habe ich vor wenigen Wochen die Konfrontation gesucht und ich bin zu ihm nach Paris gefahren.
Pardon, un petit peu sur Durby. Là, c'est des très beaux souvenirs. On avait la chance d'être dans l'un des plus beaux lycées parisiens.
Es ist Ende Januar, ein kalter, aber sonniger Nachmittag in Paris. François-Louis und ich spazieren durch die Stadt und wollen einfach die gute alte Zeit wieder zurückholen. Und wir kommen irgendwann an unserem alten Schulgebäude vorbei. Eins der schönsten Pariser Gymnasien, sagt François-Louis.
C'était des souvenirs merveilleux de rencontres, de blagues, de soirées. Et on continue à se voir, on est encore nombreux à se voir.
Das ist eine Zeit, an die François-Louis gerne zurückdenkt. Das ist eine Zeit, wo wir die sogenannten Vorbereitungsklasse für die Grandes Écoles besucht haben. Man lernt zwei Jahre sehr hart für eine große Aufnahmeprüfung und dann kann man an einer Grande École studieren, an einer Elite-Hochschule. Das ist typisch französisch, in Deutschland oft als Kaderschmieden bezeichnet. Genau da draußen, vor dem Schulgebäude, haben wir uns damals kennengelernt. François-Louis ist mir aufgefallen, weil er witzig aussah, eher spießig angezogen. Das Hemd war immer bis ganz oben zugeknöpft. Und dazu hat er einen Eastpak-Rucksack getragen, wie viele damals, ich auch eigentlich. An François-Louis' Stil hat sich tatsächlich bis heute wenig geändert. Er hat immer noch gebügelte Hose, er trägt Poloshirt. Vielleicht nur die klassische Seglerschuhe hat er durch Turnschuhe ersetzt. Ganz klar die Kategorie konservativ, dezent langweilig und auf jeden Fall uncool. Das Einzige, was vielleicht heraussticht, ist, dass François-Louis wie ein Schlot raucht. Und so habe ich François-Louis das erste Mal angesprochen, habe von ihm eine Zigarette geschnurrt. Neben unserem alten Gymnasium gibt es ein Café und da sind wir damals fast jeden Tag hin. Auch zum Lernen, aber auch zum Quatschen und zum Trinken. Das Café heißt heute anders und es gibt auch einen anderen Inhaber als früher. Aber für uns ist es nach wie vor der Café Rouge, das rote Café. Und hier sitzen wir heute wieder, an diesem vertrauten Ort. Ein guter Ort, um die alte Freundschaft zu pflegen. François-Louis trinkt wie früher Bier, raucht auch, also geht draußen, um zu rauchen, weil man ja nicht mehr rauchen darf und schaut immer wieder auf sein Handy.
Et c'est comme ça qu'on est encore là aujourd'hui, 15 ans après, à se parler.
Ich bin nach Paris gekommen, um zu verstehen, warum François-Louis für den Front National arbeitet, warum er ausgerechnet diese Partei wählt. Aber dafür muss ich gemeinsam mit ihm ein paar Schritte zurückgehen und die politische Entwicklung unserer Heimat in den letzten 15 Jahren besprechen. Das führt uns gleich zurück in das Jahr 2002. Das ist das Jahr, in dem François-Louis und ich in die gleiche Vorbereitungsklasse kommen. Und es ist auch das Jahr, wo Frankreich wählt.
En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
Der Vater von Marine Le Pen kommt sogar in die zweite Runde. Und das ist richtig schlimm. Das ist eine Ohrfeige für Präsident Chirac und die etablierten Parteien. Von Jean-Marie Le Pen kenne ich eigentlich vor allem seine Vorliebe für Provokationen. Er hat schlimme Sachen über den Holocaust gesagt, er hat ihn relativiert, er hat die Gaskammer der Nazis als ein Detail des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Und ich habe zu der Zeit, ich war gerade 19 Jahre alt, nicht so viel am Hut mit Politik. Ich kann mich auch nicht so wirklich erinnern, dass wir mit François Louis so viel über diese Wahl gesprochen haben. Aber ich bin damals trotzdem schon entsetzt, dass jemand wie Jean-Marie Le Pen so weit kommen könnte. Ich bleibe aber eher passiv. Andere Franzosen dagegen, jung wie alt, gehen auf der Straße und tragen ihre Wut auf die Straßen. Schließlich wird Jacques Chirac wieder gewählt und es bleibt vorerst bei einem Weckruf.
Damals war ich da noch nicht so drin, zumindest was das politisch aktive Engagement betrifft. Das war nicht mein Ding, weil aktives Engagement bedeutet auch zwingend, dass man was von seiner Freiheit verliert. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich mich fast 15 Jahre lang erstmal damit beschäftigt habe, mich zu ernähren, also mir Futter zu holen. Mit Begegnungen und dann mit meinen Büchern, mit meinen Lektüren. Ich habe mir meine Meinung versucht selbst zu bilden, bevor ich dann wirklich aktiv geworden bin.
Nach einem Jahr gemeinsam in der Vorbereitungsklasse scheitern wir beide an der Aufnahmeprüfung für die Grande École. Und statt an einer Elite-Hochschule zu studieren, schreiben wir uns beide für Geschichte an der Universität ein. Zu der Zeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass François Louis eine echte Persönlichkeit ist. Auf den ersten Blick vielleicht ein widersprüchlicher Typ, also auf seine Art ist er sehr scheu und ziemlich unsicher, aber er ist gleichzeitig eloquent und meinungsstark. Er ist beliebt, hat viele Freunde und Leute gehen sehr gerne mit ihm aus. Aber er ist trotzdem immer mit den hübschesten Mädels zusammen. Er hat das gewisse Etwas, was man wohl Charme nennen würde. Und ich weiß es damals sehr zu schätzen, zu seinen engsten Freunden zu gehören. 2004 kommt dann der Zeitpunkt, an dem François-Louis und ich unterschiedliche Wege gehen. Ich entscheide mich für ein Erasmusjahr in Berlin. Das ist die Stadt, wo mein Vater geboren ist. Und das ist für mich als Deutsch-Französin fast wie eine zweite Heimat. Und dank Europa, dank eines EU-Stipendiums, bekomme ich die Möglichkeit, in Deutschland zu leben und meine deutsche Identität intensiver zu entdecken. In Paris lasse ich François Louis, einen klugen Freund, zurück, der aber genauso wie ich privat, beruflich und politisch noch auf der Suche ist. Nach diesem Erasmusjahr in Berlin folgen viele, viele Praktika, noch ein Studium, der erste Job, viele Reisen. Bei einer Reise lerne ich auch meinen Mann kennen. Und nun lebe ich schon seit 13 Jahren in Deutschland. Und auch wenn ich regelmäßig nach Hause fahre, meine Eltern besuche und mich auch immer mit François-Louis treffe, im Nachhinein ist mir schon klar, ich habe mich in diesen Jahren nicht nur von der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Frankreich entfernt, sondern ich habe mich auch von meinem damals besten Freund entfernt. François-Louis schafft es irgendwie doch, in eine Grande École reinzukommen und macht ein angesehenes Diplom. Aber statt irgendwo als Topmanager gutes Geld zu verdienen, entscheidet er sich für ein kleines Unternehmen, das sich um die Transporte von Menschen mit eingeschränkter Mobilität kümmert. Sobald er frei hat, flüchtet er aus dem stressigen Paris, zieht sich aufs Land zurück, wo seine Eltern ein Ferienhaus haben. Ein paar Mal bin ich auch da gewesen. François-Louis hat mir vieles da gezeigt. Er liebt die Natur und er mag auch die Menschen, die auf dem Land leben. Und auf dem Land kommt er immer wieder mit Landwirten und ihren Sorgen in Kontakt. Er kriegt mit, wie manche EU-Verordnungen zu niedrigen Verkaufspreisen führen und kleine Betriebe kaputt machen. Und er fängt an, sich für Umweltthemen zu interessieren.
Je me suis découvert aussi
Durch die ganzen Probleme mit unserer Umwelt habe ich entdeckt, dass ich eigentlich antiliberal bin, weil der Liberalismus zwingend zur Zerstörung unserer Umwelt führt und auch zur Zerstörung der Idee von Geben und Nehmen. Und mir ist da plötzlich bewusst geworden, dass uns die liberale Logik, sage ich mal, dass die uns in eine Sackgasse führt und dass ich mich engagieren muss.
2007, Frankreich geht wieder wählen. François Louis stimmt für den konservativen Nicolas Sarkozy. Eine überlegte Entscheidung, anders als meine. Weil wir uns damals wenig über Sarkozy unterhalten haben, machen wir es jetzt im Café Rouge. François Louis hat an ihn geglaubt, sagt er. Auf dem Papier sah sein Programm ganz toll aus. Am Ende sind wir aber beide enttäuscht. Ich finde, er war viel zu radikal und zu zappelig. François Louis findet, dass er ihn verraten hat. Le Président Sarkozy war ihm zu lasch, er war ihm nicht ernst genug. Er hat Frankreich wie ein Unternehmen regiert, sagt François Louis.
In Frankreich ist die Rolle des Präsidenten eine sehr besondere. Die Funktion beinhaltet eine gewisse Distanz, eine Autorität. Man soll ständig daran denken, dass man in Frankreichs Diensten steht. Das ist kein Managerjob. Das ist ein heiliges Amt, das man ernst nehmen muss.
In diesen Stunden in Paris haben wir nicht nur über alte Zeiten geredet, sondern wir haben versucht, einiges nachzuholen. Ich will die Lücken füllen, die ich in seiner ideologischen Wandlung scheinbar übersehen habe. Und eine Sache, die mich auch ziemlich umhaut, ist seine Sicht auf die Europäische Union. Die EU nennt er das größte Durcheinander des 21. Jahrhunderts. Und es geht sogar so weit, dass sich François Louis sich zwar als Europäer beschreibt, aber er macht die EU dafür verantwortlich, dass er immer mehr nach rechts gerückt ist.
Und du wirst laut schreien, weil ich weiß, dass du sehr an der europäischen Einigung hängst. Aber das erste Mal, als ich für den Front National gestimmt habe, das war bei den Wahlen für das Europaparlament.
Ich schreie tatsächlich innerlich. Die EU ist für mich ein heiliges Konstrukt. Das hat mich ermöglicht, in Frieden zu leben und mich frei zu bewegen, ganz anders als meine Großeltern auf beiden Seiten. Mir ist schon klar natürlich, dass meine deutsch-französische Familiengeschichte mich gefärbt hat. Aber François Louis' Einstellung zur EU lässt mich tatsächlich ratlos zurück. In der EU sieht er nur Probleme und Hindernisse für Frankreich.
Oui, allô? Oui, c'est 8 rue du Port. En fait, c'est une dame, j'ai réservé pour une dame, Madame Sengshan.
Eine Sache, die man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er in seiner Blase lebt. Im Gegenteil, seit vielen Jahren arbeitet er ja für ein ziemlich sozial vorbildliches Unternehmen. Ein Unternehmen, das nicht nur Transporte organisiert für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den Banlieues zusammenarbeitet. François Louis hat täglich mit Fahrern zu tun, die Malik, Pierre Fortuné und David heißen. Er nennt die Jungs aus den Banlieues meine Chauffeurs und sie ihn François Louis le Français, also François Louis der Franzose. Man merkt, dass dieser Job ihm richtig Spaß macht. Er erzählt gerne davon. Mal sind es lustige Geschichten, mal geht es um die knallharte Realität in den Banlieues. Und François Louis kriegt natürlich durch diesen Job die Probleme der sozialen Brennpunkte mit. Das heißt, voll verschleierte Frauen, Schulklassen, in denen auf 2 Franzosen 28 Kinder mit Migrationshintergrund kommen, Orte, an denen er der einzige Weiße ist. Und diese Dinge, die findet er doof.
Die Menschen sind einfach nicht fähig, sich zu mischen. Das sehe ich ja in kleinem Maßstab in den Banlieues, wo ich arbeite. Leute verbinden sich mit Menschen, die ihnen ähnlich sind. Das ist traurig, aber das ist so. Und ich glaube, dass es zu immer mehr Spannungen kommen wird.
Und aus diesen Erfahrungen zieht François Louis die Schlussfolgerung, dass Frankreich nicht in der Lage ist, noch mehr Menschen zu integrieren. Ich sehe das schon anders. Man muss ja nicht zwingend 28 Kindern mit Migrationshintergrund in eine einzige Klasse packen. Man könnte die zum Beispiel auf mehrere Schulen verteilen. Und wenn die Leute in den Banlieues nicht mehr miteinander leben können, ist es nicht wegen ihrer Natur, sondern es ist, weil die Mittel zu einer besseren Verständigung nicht gewährleistet sind, weil man die Banlieues jahrelang vernachlässigt hat und das Geld in die falschen Taschen geflossen ist. Vor allem glaube ich aber nicht, dass geschlossene Grenzen dafür sorgen werden, dass langfristig weniger Menschen einwandern. 2009. In diesem Jahr tritt der Vertrag von Lissabon in Kraft. Ein Text, das die europäischen Institutionen grundlegend verändert. Und die Mehrheit der Franzosen hat gegen diesen Vertrag gestimmt. Das Parlament schafft es trotzdem mit einem Trick, diesen Text durchgehen zu lassen.
Und da habe ich gedacht, das geht nicht mehr so weiter. Ich kann keine Parteien mehr wählen, die so tun, als ob sie auf die Stimme des Volkes hören, die sich in Wirklichkeit aber einen Teufel darum scheren, was die Leute wirklich wollen. Die wollten den Vertrag nämlich nicht.
Es muss ja ungefähr in dieser Zeit sein, dass François-Louis die Antwort auf seine politischen Fragen immer mehr abseits der etablierten Partei und Kandidaten sucht. Das trifft sich natürlich gut, weil 2011 wird Marine Le Pen neue Chefin des Front National anstelle ihres Vaters, der ja sehr polemisch war. François-Louis verfolgt ab dann mit großem Interesse, wie sich den Ruf ihrer Partei peu à peu verbessert, wie sie sich von rassistischen und radikalen Mitgliedern der Partei trennt und wie sie den Front National salonfähiger und beliebter macht, wie sie ein Parteiprogramm schreibt, in dem sie die Schließung der französischen Grenzen fordert, aber in dem sie nicht über das Thema Hautfarbe spricht. Sie will Europa den Rücken kehren, will sich mehr um das Wohl der Franzosen kümmern. Und das alles gefällt François-Louis. Er erzählt mir, dass der Front National und Marine Le Pen ihm sozusagen wieder sein verlorenes Vertrauen in die Politik zurückgegeben haben.
Bonjour à tous, édition spéciale de la rédaction en raison de cette attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo.
Wir haben mittlerweile Januar 2015. Nach den Anschlägen auf die Satirezeitung Charlie Hebdo und auf einen jüdischen Supermarkt steht Frankreich, meine Heimat, unter Schock. Das alles geht mir sehr, sehr nah, obwohl ich nicht vor Ort bin. Wenige Monate später dann das Attentat im Bataclan. Über 120 Leute sterben. Als Pariser ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ziemlich hoch, dass man ein Opfer kennt oder jemanden, der jemanden kennt. Und so ist es auch bei mir. Am nächsten Tag fahre ich nach Paris. Aber noch in derselben Nacht schreibe ich Dutzende von Nachrichten, erkundige mich, wie es allen geht, habe Angst um meine Familie und meine Freunde. Und François-Louis schreibt dann auch irgendwann zurück. Alles klar bei mir, aber ich bin voller Hass. Das ist ein starkes Wort. Und dann schreibt er weiter, ihr werdet das bald auch in Deutschland erleben. Viel Glück im Voraus. Auch wenn er später Recht behalten wird, höre ich in dem Moment einen gewissen Zynismus raus, ein aggressiver Ton, der mir gar nicht gefällt. Ich lese darin eine Art Vorwurf, gerichtet an naive Leute, vielleicht wie ich, die fest daran glauben, dass man in Europa friedlich zusammenleben kann. Und ich spüre darin auch einen Vorwurf an die französische Politik, weil sie den Banlieues und den Gefängnissen und auch den Schulen ihre Autorität verloren haben und vielleicht sogar auch ihre Kontrolle. In dieser Nacht weiß ich einfach auch nicht, was ich gegen seinen Hass sagen soll. Und deshalb antworte ich nicht. 2016, das war ein Jahr voller wichtiger Entscheidungen, sowohl auf meiner Seite als auch für François-Louis. Und das Dumme ist nur, dass wir uns gegenseitig daran nicht teilhaben lassen. Und so verpasse ich den Moment, als François-Louis anfängt, aktiv für den Front National zu arbeiten. Und er wiederum kriegt nicht mit, dass ich heiraten will und wird, anders als zu Studiezeiten versprochen, nicht mein Trauzeuge. Zu der Hochzeit ist er aber natürlich eingeladen. Nur es laufen ein paar Dinge schief, es entstehen Missverständnisse, er kommt zu spät zu der Zeremonie, was mich dann auch enttäuscht und verletzt sogar. Und dann geraten wir aneinander. Vorwürfe, unausgesprochene Themen, alles kommt hoch Und eine Weile denke ich auch wirklich, dass wir nie wieder miteinander sprechen werden. Bis ich merke, Kontakt abbrechen mit François-Louis, das will ich und das kann ich nicht. Deshalb bin ich ja hier in Paris. Es tut auch verdammt gut, so viel Zeit mit François-Louis zu verbringen. Es sind gute Gespräche, intensive Gespräche, bei denen ich auch die Chance bekomme, meine Sicht der Dinge zu erklären. Wir sind uns auch beide einig. Es muss was passieren. Frankreich muss sich verändern. Nur der Weg dahin, da sind wir uns nicht ganz einig. 2-3 Monate muss es her sein, sagt François-Louis. Da hat er sich offiziell im Netz geoutet als Front National-Mitglied. Ich verfolge das alles auf Facebook und entdecke im letzten Herbst sogar Videos, in denen François-Louis selbst Reden hält, später auch Marine Le Pen auf irgendwelche Meetings begleitet. Und das kommt mir total absurd vor. Mein bester Freund François-Louis zusammen mit Marine Le Pen. Ich habe mich bis heute nicht dran gewöhnt. Er ist davon überzeugt, dass der Front National im Moment einfach die einzige Partei ist, die Frankreich in seinem Sinn verändern kann. Und ich will einfach wissen, was ist denn, wenn seine politische Arbeit und wenn die Politik des Front National gefährlich für andere werden kann? Wenn die Partei zum Beispiel nicht nur rechtspopulistisch bleibt, sondern rechtsextremistisch wird. Und das kann sich François-Louis absolut nicht vorstellen.
Also Rechtsextremismus, das ist ein Einparteisystem. Das ist Rassismus, das ist Ablehnung von jedem parlamentarischen Leben. All diese Kriterien und keins davon, aber wirklich keins, entspricht dem, was der Front National heute macht.
Naja, aber morgen vielleicht. Es gibt ja auch genug Beispiele in der Geschichte für solche Wendungen. Und François-Louis versichert mir trotzdem, wenn jemand, den ich wähle, gefährlich werden sollte, dann werde ich ihn bekämpfen. Fast würde ich ja auch ausatmen. Aber so richtig überzeugen kann er mich damit nicht. Eine Sache fällt mir allerdings nach den stundenlangen Gesprächen auf. Das Engagement von François-Louis scheint ihm sehr gut zu tun. Er ist ruhiger geworden, er ist ausgeglichener und dieser ewige Sucher scheint für sich einen Weg gefunden zu haben. Und er weiß jetzt, wie er seine Talente, seine Eloquenz einfach entfalten kann. Er scheint glücklich zu sein. Und darüber, das muss ich zugeben, freue ich mich. Aber ich habe trotzdem ein Problem. Ich will ja nicht, dass Marine Le Pen Präsidentin wird. Ich weiß aber auch, dass ich noch besser meine Argumente bearbeiten muss, noch schlagfertiger argumentieren muss, damit ich gegen François-Louis argumentieren kann. Und damit hat er kein Problem.
Die Schlimmsten sind die, die einfach nur das sagen, was in den Medien steht. Europa ist Frieden zum Beispiel. Oder Einwanderung ist eine Chance. Das sind noch keine Argumente. Ich liebe es, mit Leuten zu diskutieren, die nicht mit mir einverstanden sind, wenn die argumentieren können.
Und so zwingt mich die Auseinandersetzung mit François-Louis innerlich zu der Frage, was wäre denn mein Grund, Widerstand zu leisten? Wofür würde ich mich engagieren? Und komischerweise sind es genau die gleichen Gründe, wie sie François-Louis formuliert.
Es ist unsere Pflicht als junge Generation, alles zu tun, damit die Welt von morgen ein bisschen besser ist, etwas weniger grau, dass wir unseren Kindern die Erde mindestens so geschützt, so sicher übergeben, wie wir sie vorgefunden haben.
Ich sehe es genauso, mit dem einzigen Unterschied, dass ich nie die Front National dafür wählen würde. Das steht nach wie vor ganz, ganz fest.
Constanze Fischer war das mit dem Projekt François-Louis Verstehen. Und nebenbei vielleicht noch viele Franzosen, die sich schon lange für den Front National entschieden haben oder ihn vielleicht heute zum ersten Mal wählen. In der 100 bei derer, die wissen. Heute am Schicksalstag der Franzosen, am Tag der Präsidentschaftswahl, am Tag, an dem eine Partei ganz besondere Rolle spielt, nämlich der Front National. Niloufar El Hammi, wir haben die Sendung in diese Richtung Front National gelenkt. Warum ist der Front National heute so wichtig für uns?
Also es gibt ein paar Themen, die in diesen Wochen der Recherche immer wieder auftauchen in der Kombination mit Front National. Das ist irgendwie, ja klar, Wirtschafts-, Arbeitslosigkeit, die Landwirte haben es schwer, dann die EU, die böse Europäische Union, die ist an allem schuld, die Islamisierung und dann auch Stichwort Elite, Establishment.
So klassische Front National-Themen, die er dann aufgegriffen hat.
Ganz genau. Aber das sind auch Themen, die ich mitbekommen habe über diese Recherche. Das sind nicht Themen, die Front National setzt, sondern das sind Themen, die wirklich in Frankreich einfach allen was angeht im Moment.
Die Leute umtreiben.
Genau.
Eigentlich würde man ja sagen, geht es bei so einer Wahl um einen positiven Gesellschaftsentwurf. Im Moment haben wir viele Leute, Mélenchon, Le Pen, die sagen, was sie nicht wollen. Die wollen keine Zuwanderung, genau. Also wollen Probleme abschieben und die EU ist im Prinzip an allem schuld. Und ich habe heute Morgen gestutzt, mal einen kleinen Test, sagt dir der Name Benoît Hamon was? Benoît Hamon?
Ja, also denn ich habe den Namen gehört, kann damit gerade nichts anfangen.
Es ist die herrschende Partei in Frankreich, die Sozialistische Partei. Oh. Die hat einen Hollands Nachfolger, der für die Sozialisten ins Rennen tritt, heißt Benoît Hamon. Und der ist eigentlich spannend. Der hat ein tolles Programm. Man müsste zumindest mal darüber diskutiert haben. Es geht um bedingungsloses Grundeinkommen, weniger Arbeitszeit. Es geht einfach um so die Frage, ist dieser neoliberale Kurs überhaupt noch zukunftsfähig? Sehr spannend. Gerade weil die Franzosen ja immer für, an dieser
diese
Gewerkschaftsfront, an diese Fragen diskutieren. Trotzdem spielt der keine Rolle. Nee. Meine These, weil er einfach zu viel Programm hat und zu wenig von diesen Gefühlen aufgreift.
Das ist ja, und genau, Gefühle, Emotionen, davon ist diese Wahl da wirklich geprägt. Und genau damit spielt ja Front National total mit.
Wut also, aufs System.
Ja, und genau damit haben die auch diese neuen Wähler irgendwie gewonnen. Also Stichwort EU, weg davon, sich erstmal um Frankreich kümmern, zurück zu einer sozialen Politik, also weg von der Elite. Und genau hier, also Le Pen fischt also auch sozusagen in eine eher nicht klassisch konservativen Kreisen. Dann haben wir den Terror durch geschlossene Grenzen, natürlich die Islamisierung bekämpfen. Und so hat sie auch Le Pen geschafft, neue Wähler in der jüdischen Community zu bekommen, aber auch unter gemäßigten Muslimen und Menschen mit Migrationshintergrund, die dann einfach sagen, hey, ihr anderen macht gar nichts, ich will keinen Terror, ich wähle einfach Le Pen, weil sie diese Ausländerfrage, also die Frage nach Rasse und so, ziemlich geschickt im Moment weglässt. Ne? Hauptsache, man ist französisch im Herzen.
Genau, und dann weiter aber die Frage, was ist denn jetzt wirklich französisch? Ne? Erste Einwanderergeneration, dritte Einwanderergeneration, wer bestimmt das? Ne? Es gab irgendwie so ein, ich habe es im Fernsehen gesehen, war in der Heute-Show, ich fand den Gag so mittelmäßig, aber es ging genau um diese Frage, wer gehört dazu? Mhm. Und jemand, der sich vorne auf die Bühne stellt und sagt, ja, wir Franzosen, das ist ganz einfach. Es kann aber sein, dass sich da Leute zugehörig gefühlen, die sie gar nicht meint, die sie eigentlich ausschließen will.
Ja, mit Sicherheit.
Was ich interessant fand, gerade in dem Stück, was wir gehört haben, François Louis, der sagte so, pass auf, ihr in Deutschland, ihr werdet das auch noch erleben. Ja. Das wäre so die These, das, was sich in Frankreich gerade auch so an Brisanz und an Hitzigkeit in der Diskussion
gekocht hat,
dass wir eigentlich ein Stück dahinter sind und da noch reinkommen, weil weiß man ja heute nicht.
Das ist ja das, was er Constanze vorgeworfen hat und mit diesem Vorwurf, den sie so gut nicht findet, weil sie sagt, es gibt natürlich andere Wege.
Ja. Ne? Ja. Haben die Rechten gerade zwischenzeitlich Oberwasser oder ist das jetzt ein großer Trend, der gerade erst Fahrt aufnimmt und wir sind gerade erst am Anfang von dem Ganzen? Das werden wir eigentlich heute nicht beantworten können, das werden wir in ein paar Jahren sehen. Und vielleicht werden wir dann später auch mal an den heutigen Wahlsonntag denken. Vielleicht auch an die eine oder andere Geschichte, die wir heute in der 100 gehört haben, zum Front National und warum der in Frankreich gerade so wichtig ist.
D-Radio Wissen, 100.
Es gibt eine französische Bäckerei und die hat super gute Croissants. Die sind göttlich. Neulich hat mir aber ein Konditor gesagt, wo die herkommen. Die kommen nämlich als gefrorene Rohlinge aus Frankreich. Und das sei die gleiche Marke, die du in Frankreich an jeder Tankstelle aufgebacken kaufen kannst. Das hat gesessen. Weil ich natürlich jetzt denke, die Croissants, die ich für überirdisch genial halte, das ist in Frankreich der Tankstellenstandard. Was muss das für ein Land sein? Und bei mir ist jemand, der auch total viel von Frankreich hält, der auch irgendwann mal gemerkt hat, boah, das muss ein tolles Land sein. Und das ist Julia Heinemann. Bei dir waren es aber zwei andere Sachen.
Genau. Also es war Der kleine Prinz und es war die Sprache des Balletts. Ich habe von der frühesten Kindheit auf eben, ja, Ballett gelernt.
Schön, dass du hier bist, Julia. Du bist dann aber auch irgendwann richtig nach Frankreich gegangen. Du hast das so geliebt. Für dich war das so ein Sehnsuchtsort, dass du gesagt hast, es reicht mir nicht, da irgendwann mal im Urlaub hinzufahren für zwei Wochen, sondern ich muss dahin.
Genau, und dann bin ich einfach ausgewandert.
Bist du denn jetzt gerade mehr Französin oder mehr Deutsche?
Ich glaube, es kippt langsam in das Französische um.
Wie großartig und wie faszinierend dieses Land ist und welche Probleme es auch hat, warum dieser Front National gerade so viele Stimmen fängt, was dort eben schräg läuft, darüber würde ich jetzt gerne mit dir reden. Fangen wir doch mal einfach am Anfang an. Also wie kam das, dass du damals aus dieser Geschichte, ich mag das Ballett, ich mag den kleinen Prinzen, wie du dir da überlegt hast, das muss ich jetzt aber noch mal ein bisschen weiterführen, jetzt muss ich ab nach Frankreich.
Ja, also erstmal fing das mit dem Ballett an. Also es war diese Sprache, von der ich ja auch nichts wusste, denn ich bin in Ostdeutschland groß geworden und da lernten wir, wenn überhaupt, erstmal Russisch und kein Französisch. Aber ich bin halt mit diesem Vokabular des Pliés, des Grand Jetés groß geworden und ich glaube, das hat mich schon geprägt. Und dann, ja, eines meiner Lieblingskinderbücher war Der kleine Prinz. Das gab es tatsächlich bei uns auch. Und das habe ich dann in der Schule praktisch in der französischen Version später, nachdem die Mauer gefallen war und ich Französisch lernte und so weiter, gelesen. Und für mich stand immer mehr und mehr fest, dass ich eben ja die Sprache toll finde und dieses Land entdecken möchte. Und ich glaube, es hat vielleicht auch, wenn man darüber nachdenkt, warum man eigentlich so lange ins Ausland gegangen ist, vielleicht auch was mit der Faszination für die Französische Revolution zu tun.
Freiheit, genau. Gleichheit, Brüderlichkeit.
Absolut, diese drei Schlagworte. Als es bei uns darum ging, den Mauerfall zu provozieren, habe ich mit Papa damals immer, bin ich zur Demo gegangen. Und ich glaube, es ist so, sowas in mir verankert, ich will nicht sagen Revolutionsgeist, aber schon eine Faszination dafür. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür.
Und jetzt mal quasi dahin zu den Leuten, die es erfunden haben.
Genau,
und
so ein bisschen, ja.
Deine erste Chance, das zu machen, war ein Schüleraustausch.
Genau, ich war 96. Das war praktisch die Partnerstadt von der Stadt, in der ich groß geworden bin. Charleville-Mézières, das war ganz klassisch 10 Tage Familienaustausch und so weiter. Und das war schon so ein Erlebnis, wo ich wusste, das riecht, das fühlt sich an wie, komm doch mal nochmal zurück.
Was war das für eine Familie? Was war das für ein Dorf, was du da gesehen hast? Ja. Das war dein erster Frankreich-Eindruck.
Genau, mein erster Frankreich-Eindruck. Wir waren damals nie in Frankreich im Urlaub, aber das war immer so ein Traum. Und das war der erste Eindruck. Wir sind halt mit dem Bus, Charleville-Mézières. Wir waren da auch einen Tag in der Schule, im College und haben sonst viel besichtigt. Also Paris und Disneyland und so weiter. Und die Familie war eigentlich eine sehr, ich will nicht sagen ärmliche Familie, aber schon, ja, gehörte nicht auf alle Fälle weder zur Mittelschicht noch zur Oberschicht.
Woran hat man das gemerkt?
Das hat man daran gemerkt, dass ich in 10 Tagen mehrere Kilos abgenommen habe. Es gab bei uns nur Brot und Radieschen.
Oh Gott.
Und das hat mich überhaupt nicht gestört. Es war, die anderen haben natürlich erzählt, was wir alle gegessen und entdeckt haben und so weiter. Das war bei uns nicht so, aber ich fand, die waren so herzlich. Und wir haben tatsächlich auch zu 4 oder zu 5 in so einem Raum geschlafen. Also es war Einraumwohnung, französische Verhältnisse. Da hat der Onkel, die Mama und die 2 Kinder und ich dann so ein bisschen abseits. Die haben dann extra so einen Vorhang und so. Das war alles schon sehr bescheiden, aber sehr...
Unheimlich dicht und intensiv, genau, halt intensiv, dann die Zeit.
Genau.
Ne?
Und wir haben dann Buddel gespielt, also dieses, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Boccia oder so, ja, heißt genau. Das hier bei uns im Garten. Ne?
Ja, aber und das klassisch ist auch mit so einem Wein, also die Erwachsenen haben natürlich dann den Wein getrunken und so weiter. Das ist schon...
Hast du eine gute Erinnerung dran?
Ja, absolut.
Du hattest quasi einen Traum von Frankreich oder eine Vorstellung, ne? die Schaffer des kleinen Prinzen, die Erfinder von Revolution. Und tollen Gedanken, die uns heute so tragen und die uns so erfüllen. Und dann kommst du dahin, in dieses kleine Örtchen. Hast du denn da, also wie viel von dem Traum ist da übrig geblieben? Wie viel davon wurde...
Ich glaube, 96 war der Traum noch komplett intakt, weil selbst diese bescheidenen Verhältnisse, ich komme nicht aus wirklich wohlhabenden Verhältnissen, also war überhaupt gar kein Problem für mich. Ich hatte jetzt auch von Frankreich nicht das Bild von einem absolut elitären und wohlhabenden Staat oder so. Und ja, also 96 war das intakt.
Als du wieder zurückkommst, was war da? Hast du da gedacht, okay, das war ein schöner Ausflug oder wie geht's jetzt weiter?
Ich glaube, ich habe das dann schon... mehr oder weniger dahin orientiert. Also ich wollte dann Französisch-Leistungskurs machen und auch, obwohl das nicht geklappt hat, wir waren leider nicht genug, habe ich das Französische auf alle Fälle so für mich behalten und habe auch immer so diesen Kontakt irgendwie. Und es war für mich eigentlich immer klar, ich will und muss da nochmal hin. Und dann war es praktisch so, dass wir im letzten Abiturjahr, wo alle sich so ein bisschen Gedanken gemacht haben, was mache ich danach? Und viele haben halt Au-pair gemacht im Ausland und ich dachte, ich gehe einfach arbeiten, dann kann ich ein bisschen sparen fürs Studium. Und dann habe ich mich beworben und war dann im April 2000, das heißt vor genau 17 Jahren in Köln zum Casting für das Disneyland Paris.
Für das Disneyland Paris.
Genau.
Was war
jetzt? Das passt natürlich zum Idealbild. Heute sehe ich das alles viel kritischer, aber damals war das für mich so ein, okay, ich kann im Ausland arbeiten, das wird alles mehr oder weniger ganz gut organisiert und es ist erstmal eine feste Stelle und dann kann man mal weitergucken.
Was hast du denn da gemacht?
Ich wollte in meiner Idealvorstellung im Park arbeiten mit Kindern und Familien und mein Französisch natürlich perfektionieren. Und dann wurde mir aber nach dem Casting eher vorgeschlagen, weil ich drei Sprachen so ganz gut beherrschte, im Hotel zu arbeiten, was für mich ein katastrophaler Gedanke war, weil für mich Hotel, das war alles langweilig. Und dann habe ich entdeckt, dass das eigentlich ganz interessant ist. Also ich war im Hotel und habe aber nach 3 Monaten direkt gewechselt.
Was war denn interessant im Hotel?
Es war interessant, weil ich dann gemerkt habe, da kommen jetzt die ersten Spuren von Realität, dass das alles nicht so toll ist im Park, wie das in einem recht jungen, erwachsenen Kopf noch aussieht. Also es war so dieses, das Arbeiten im Park ist unglaublich anstrengend. Man hat den ganzen Tag diese kitschige Musik und hat keine Zeit, sich mit den Kindern und Erwachsenen zu unterhalten. Das ist alles anders, als man sich das vorstellt.
Schon aber witzig, ne? Wenn du sagst, in Disneyland erfährst du etwas über die französische Gesellschaft. Wie ist das passiert?
Das ist vor allem dadurch passiert, dass ich gerade im Hotel mitgekriegt habe, dass ich weiß bin, europäisch bin, Abitur habe und mich recht gut in alles schnell einarbeiten kann. Und mir wurden nach wenigen Wochen schon die nächsthöheren Jobs vorgeschlagen. Und ich hatte aber Freunde und Nahestehende, bei denen war das eben nicht so. Die kamen aus Sri Lanka und hatten halt eine andere Hautfarbe oder aus Nordafrika und hatten einen anderen Background oder aus Südafrika.
Vielleicht auch eine höhere Sprachbarriere.
Genau. Und selbst damals war es ja noch so, dass eine polnische Kollegin, die hochmotiviert war, das Arbeitsvisum nur für so und so viele Monate hatte und so weiter. Das waren alles Sachen, mit denen ich vorher nie konfrontiert war. Und es war im Hotelgewerbe dann tatsächlich auch so, dass ich ja so anfänglich mitgekriegt habe, welcher latente oder auch explizite Rassismus eigentlich da mitschwingt. Also im Housekeeping-Bereich, also alles, was Backstage ist, alles, was sauber machen, Küche.
Woran hat man das gemerkt?
Ich glaube, man kann es ganz gut auch selbst an der Hautfarbe festmachen oder an dem kulturellen Background. Ich habe einen sehr guten Freund, der jahrelang kämpfen musste. Der war hochmotiviert, der war leistungsfähig, der hat sich alles selbst erlernt. Und er ist heutzutage Manager, aber er hat für eine Karriere 30 Jahre gebraucht, wo andere manchmal nur 6 Monate brauchen.
Auch in Deutschland gibt es eine Schichtung. Ne? Von der OECD kriegen wir immer wieder die Nachricht, hey, euer Bildungssystem ist nicht so durchlässig, wie es sein sollte. Aber so wie sich das anhört, wie du das erzählst, scheinen deine Erfahrungen da noch andere gewesen zu sein in Frankreich.
Absolut. Und ich habe auch also in Disney damals das erste Mal so einen Kontakt gehabt mit, was bedeutet Schulsystem oder wo kommen die eigentlich alle her? Denn als ich dann im Finanzbereich gearbeitet habe, war meine Chefin von so einer hohen Schule. Was wir in Deutschland als hohe Schule, was man im Französischen sagt, man eben Grande École. Und da habe ich das erste Mal nachgeguckt im Internet und ich habe mich damals auch über die möglichen Studiengänge informiert, weil ich ja trotz allem das nur machen wollte, um eben Geld zu sparen fürs Studium. Und da bin ich halt drauf gekommen, Universität. Und für mich war natürlich immer das Wort Sorbonne irgendwie, was man ja so mitkriegt, Allgemeinwissen. Wenn man in Frankreich studiert, studiert man an der Sorbonne.
Das ist so ein Klang, den hat man im Ohr.
Genau.
Ne?
Und dann habe ich irgendwie rausgekriegt, dass das Wort Sorbonne, was irgendwie weltweit für Pariser Universität steht, eigentlich eine ganz normale Uni ist. Und dass in Frankreich eine ganz normale Uni nicht das ist, womit man wirklich Karriere machen kann.
Dein Beispiel führt uns ja jetzt gerade so von Disneyland hin zur Uni. Also du bist dann irgendwann an die Uni gekommen. Du bist dann an eine allgemeine Uni gekommen. Erzähl doch nochmal ganz kurz, wie fingst du an der Uni an und wie ging es von da aus weiter? Du bist dann ja am Ende auch zu so einer Elite-Uni gekommen.
Ja, genau. Also es war so, dass ich habe mir eigentlich schon zu Abiturzeiten das Studium ausgesucht, was ich unbedingt machen wollte. Das hieß Europäische Medienkultur und das war ein deutsch-französischer Studiengang. Und das Auswahlverfahren in Deutschland war ein ziemlich selektives und deswegen habe ich gedacht, ich lerne erstmal vernünftig Französisch, lege ein bisschen Geld zurück für den Frankreich-Teil des Studiums, weil Frankreich ja schon ziemlich teuer ist.
Ja.
Und dann habe ich halt angefangen in Weimar zu studieren mit einem sehr selektiven Auswahlverfahren und die Partneruni, was ich damals ja nicht wirklich so kritisch betrachtet habe, war einfach eine offene, freie, allgemeine Uni in Frankreich. Das heißt, wir sind aus diesem Kokon Weimar, wo alles ja auch recht elitär war und hochinteressant und spannend, sind wir praktisch nach Lyon an so eine, ich will mal sagen, Massenuni gegangen. Also mit 300-400 Leuten im Amphitheater und nicht genug Plätzen und eigentlich wenigen Berufschancen, weil man da halt schon gemerkt hat, okay, so auch wie die Haltung der Professoren war oder so, das ist halt einfach nur Massenabfertigung und nicht individuelle Pädagogik und Gestaltung seines, ja, seines Lebensprojektes. Und das war schon so eine krasse Erfahrung. Und nach diesem Doppelstudiengang, das führte dann zum Bachelor praktisch in beiden Ländern vom Niveau her, habe ich halt einen deutsch-französischen Master gemacht. Und da hatte ich eben ja das große Glück, an so eine Elite-Uni zu kommen.
Ja, du bist an die Elite-Uni gekommen. Also jetzt denkt man ja so direkt, mein Gott, das ist ultra schwierig. Der Zugang dahin ist reglementiert. Aber irgendwie hast du das ja geschafft. Wie hast du das denn geschafft?
Also es ist nicht so einfach. Also es ist natürlich so, dass erstens sind die Noten ausschlaggebend. Also man muss schon irgendwie in die Form passen. Man braucht Empfehlungsschreiben von verschiedenen Professoren. Man muss 3 Forschungsprojekte einreichen, argumentiert und bibliografiert schon. Und man hat natürlich dieses Auswahlverfahren mit dem Vorsprechen, die Jury und so weiter. Also das ist, wird schon in einem Prozess entschieden.
Das war jetzt dein Weg. Ist der Weg für Franzosen so ähnlich?
Der ist nicht wirklich ähnlich, weil Franzosen, um an so eine Grande École zu gelangen, eigentlich, ich will es jetzt mal richtig polemisch sagen, als Grande École Baby geboren werden sollten.
Warum?
Weil es eigentlich so ist, dass es gibt natürlich Ausnahmen, aber es ist schon so, dass es selten ist, dass man das schafft, wenn man nicht aus so einem Elternhaus kommt, wo man so großgezogen wird. Das heißt, die Grande École, die klassische Laufbahn ist eigentlich, man wird groß, macht sein Abitur, macht dann die Vorbereitungsklassen, weil es gibt für diese Grande École eben diese Vorbereitungsklassen. Die besten davon sind natürlich in Paris, in bestimmten Gymnasien, in diesen Grandes Lycées und so weiter. Und da wird man dann vorbereitet und dann hat man diesen Konkurs, das Auswahlverfahren, wo alle dann nur noch auf ihren Konkurs und Aufputschmittel nehmen, damit sie ihn schaffen und alles wird, ja.
Das ist sehr wichtig, dass das dann auch weitergeht, ne?
Absolut.
So hoher Druck, hohe Erwartungen.
Genau, und man macht diesen Konkurs dann auch an vielen verschiedenen Schulen, um ihn vielleicht an einer zu schaffen und dann ist man drin.
Genau. In der D-Radio Wissen 100 geht es heute um Frankreich. Es geht um die Wahlen und wir sprechen mit Julia Heinemann, die früh nach Frankreich wollte, nach Frankreich gekommen ist und dort ja, ganz verschiedene Stationen kennengelernt hat, ganz verschiedene Lebensbereiche und über einen Schüleraustausch, über eine Arbeitserfahrung bei Disneyland hin auf eine allgemeine Uni und jetzt quasi an so einer Grand École ist, an so einer Elite-Uni. Julia, jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du da, wo alle hinwollen.
Genau, so empfinden das auch denen, die das dann irgendwann mal erfahren. So, das hat man dann geschafft. Es war super spannend, es war super interessant. Ich bin dankbar für diese Zeit. Aber man merkt da eigentlich, was dieses System eigentlich, ich würde heutzutage sagen, krank macht. Also wir hatten im Vergleich zu der Massenuni, ich glaube für 20.000 Studenten das gleiche Budget wie für 1.000 Studenten. Ich hatte Seminare, wir waren 3 Studenten und 4 Professoren. Es war unglaublich gut. Man wurde gefördert, man wurde unterstützt, es gab Zeiten.
Jetzt kann man sich das vorstellen wie so ein ultraschneller Fahrstuhl nach oben, während alle anderen das Treppenhaus nutzen.
Ja, so ein bisschen. Obwohl ja gerade das Bild des Fahrstuhls in Frankreich, der soziale Fahrstuhl des Aufstiegs, ein sehr wichtiges ist in der politischen Kommunikation, um nicht zu sagen Propaganda. Das ist krass, weil ich habe da irgendwie erfahren, dass das natürlich alles ganz toll ist für den, der es erlebt. Also ich war auch glücklich und dankbar. Aber wenn man groß geworden ist mit Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit und diesem Ideal.
Mit dem Exportschlager.
Genau, mit dem Exportschlager. Dann denkt man so, oh.
Du warst an dieser Grand École. Mhm. Wie normal warst du denn da? Also warst du jemand richtig, richtig mit dabei oder warst du nur irgendwie mit dabei?
Ich würde sagen, irgendwie mit dabei. Weil erstens war ich ein bisschen älter als alle anderen, weil ich ja vorher schon gearbeitet hatte. Das spielt dann auch noch eine Rolle. Und zweitens ist es so, dass man am Anfang wird man total akzeptiert, weil wenn man da mitkommt und die Sprache so gut beherrscht, dass man das nicht merkt, dann ist das alles okay. Aber man redet ja mit den Leuten und wenn man ehrlich ist, dann sagt man ja auch, wo man herkommt. Und ich habe ja gerade so Erfahrungen gemacht, wie abends bei einem Umtrunk oder so, Aperitif ist ja in Frankreich ja, gehört ja dazu, ne? Und auch in der Schule gehört das dazu. Da habe ich mich halt auch mit einem unterhalten, ganz normal, eine halbe Stunde über Forschungsthemen und was er macht und was ich mache. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, welchen Platz ich bei diesem Auswahlverfahren hatte. Weil die werden dann, das wird gerankt. Also man ist dann ganz stolz, wenn man den ersten Platz hatte oder den 112. Platz und so.
Ach, das zeigt also, welchen Status unter den Dazugehörigen du hast. Also auch unter den Dazugehörigen wird noch fein geschichtet.
Genau.
Und was hast du gesagt?
Und dann habe ich ihm versucht, es ganz kurz zu erklären, dass ich über ein anderes Auswahlverfahren reingegangen bin, nämlich über das Internationale und so weiter. Und dann hat er sich rumgedreht und ist gegangen und hat sich dann mit wem anders unterhalten, ohne irgendwas zu sagen. Und da habe ich das erste Mal gedacht, wow. Ich glaube, das war ein richtig, richtig großer Erfahrungsmoment. Weil daran hat sich dann auch viel gespiegelt, was ich in dieser Schule erfahren habe. Und ich habe viele nette, interessante, sozial kompetente Leute kennengelernt, aber auch viele, die das nicht sind. Und das ist für mich sehr schwer gewesen, weil wir zum Beispiel in der Integrationswoche eine Woche lang eingetrichtert bekommen haben in jeder Präsentation. Ihr seid die Elite der Nation, ihr werdet entscheiden, was aus diesem Land wird. Das habe ich in Deutschland nie so gehört.
Du erzählst von dieser Elite.
Mhm.
Spürt die denn irgendwie auch eine Art von Verantwortung? Also Elite heißt ja auch Verantwortung. Mir geht's gut. Jetzt muss ich doch gucken, wie geht's den anderen?
Ja, also ich glaube, da gibt's natürlich Leute, die da Verantwortung haben. Aber ich würde es auf gar keinen Fall verallgemeinern. Das heißt, das sind schon Leute, die schon auch in so einer heilen Welt groß werden, kommen dann auf die Schule und wissen genau, dass sie mit diesem Diplom ausgesorgt haben. Weil dann gehen sie eben wie François Hollande, also wie alle die Präsidenten, die wir kennen, Jacques Chirac und so, auf die ENA, die große Schule für die französische Administration und Politik. Oder sie gehen halt in den Anwaltsbereich, also in die Justiz. Also die Karrieren sind dann vorgeschrieben.
Was glaubst du, bedeutet das so ein System von Eliten, die den Zugang zur Elite immer vererben und das an Einfluss und Geld hängt? Was glaubst du, macht das mit der französischen Gesellschaft?
Ich glaube, das spaltet es ziemlich ab und ich glaube, das ist das, was auch jetzt in diesem Wahlkampf massiv mitschwingt, dass es eben diese Elite gibt, die es eigentlich auch schon immer gab, weil die großen Schulen wurden ja von Napoleon gegründet, also das ist ja schon eine sehr, sehr lange Tradition und auf der anderen Seite hat man eben, ja, wenn man es ganz platt ausdrückt, das Volk, was irgendwie im Alltag darum kämpft, die Miete zahlen zu können und irgendwie die Kinder irgendwie groß zu kriegen. Also es ist natürlich jetzt karikaturhaft dargestellt, es ist natürlich alles ein bisschen komplexer, aber schon. Es gibt halt die Elite und die Spalte hat sich mehr oder weniger abgespaltet. Und das führt natürlich dann in so einem Wahlkampf auch dazu, dass Populismus da so sein Publikum findet.
Ist denn Marine Le Pen die Einzige, die dieses Problem aufgreift? Also könnten ja auch die anderen sehen, dass sie sagen, hey, da müssen wir was tun und hey, wir rekrutieren uns hier alle aus einer kleinen Kaste. Hey, ja. Das müssen wir jetzt mal öffnen. Wer spricht das Thema denn an?
Ich glaube, ansprechen tun es recht viele. Das Problem in Frankreich ist aber, dass sich seit mehreren Jahrzehnten nie was geändert hat. Also es war auch ein Wahlkampfthema natürlich der Linken, der Sozialisten, die ja mit François Hollande wieder an die Macht gekommen sind vor 5 Jahren. Aber es hat sich nie was geändert.
Es gibt ganz viele Frontlinien und es gibt ganz viele unterschiedliche Gruppierungen. Aber so, wie du das erzählst, scheint eine sehr wichtige Frontlinie oder eine sehr wichtige Grenze zu sein, dieses Gefühl Establishment. Ich gehöre dazu oder zumindest, ich könnte dazu gehören und die andere, ich bin es nicht und ich werde nie dazu gehören und die dazu gehören, die finde ich irgendwie komisch oder hasse sie. Ist das so?
Also ich würde nicht bis zum Hass mitgehen, aber es ist tatsächlich so und ich glaube, das hat man ja auch das letzte Mal massiv 2005 gesehen, als wieder die Vororte brannten. Also so wurde das ja auch im Ausland, glaube ich, als Berichterstattung geführt. Es ist schon so, dass, glaube ich, die in den Vororten wohnen und eben zu unglaublich vielen Prozenten Migrationshintergrund haben, dass die natürlich auch diesen Hass entwickeln. Weil die sehen einfach, egal was sie tun, sie schaffen es sowieso nicht. Das heißt, auch wenn sie sich in der Schule Mühe geben und auch wenn sie sich an der Uni Mühe geben, wenn letztendlich in irgendeinem Unternehmen 10 Lebensläufe da liegen und da ist einer von einer der Grande École, dann ist es im Moment, glaube ich, immer noch so, dass man den dann anruft.
Jetzt sieht es ja so aus, als ob aus dieser Lage, die da jetzt gerade entstanden ist, Marine Le Pen sehr erfolgreich Kapital schlägt oder zumindest diese Ängste, Befürchtungen aufgreift. Wie macht sie das?
Ich glaube, sie macht das ganz schlau, denn sie ist ja eigentlich diejenige, die eine Partei anführt, die einen sehr, sehr rechtsextremen und rechtsradikalen Charakter hat, was ja in Frankreich auch lange Zeit für viele tabu war, auch wenn der Front National immer seine stabile Wählerschaft hatte. Aber Marine Le Pen hat es geschafft, diese Partei komplett zu öffnen und im Gegensatz zu ihrem Vater, der auch noch als alter im Krieg gediente und im Indochina- und Algerienkrieg als Militär gediente, etabliert war. Das war eine alte Wählerschaft, die gibt's immer noch. Aber sie hat es praktisch geschafft zu öffnen für junge Leute. Das heißt, wenn man sich die Broschüren, wenn man das Wahlprogramm anguckt, wenn man sich die Meetings anguckt, dann sieht man da auch junge Menschen mit Migrationshintergrund, die sich plötzlich für den Front National aufstellen lassen, die dafür kämpfen, weil sie, und ich glaube, das hat das auch mit dieser Spaltung zur Grande École zu tun, sie finden im Front National auch eine Möglichkeit des Fahrstuhls. Weil sie können sogar im Front National als Migrationshintergrundseinwanderer Karriere machen.
Ja, bekommen eine Art Identität auch.
Ne? Ja,
also ein Stolz, genau. ein Wertgefühl.
Und was Marine Le Pen geschafft hat, sie sagt ja nicht mehr, wie man das eigentlich immer so von ihrem Vater kennt, sie ist gegen die Einwanderung, sondern sie sagt, sie ist gegen die illegale Einwanderung und sie ist dagegen, dass jemand von dem System profitiert und nicht arbeitet und so weiter und so weiter und so fort. Und die Kriminalität und die Radikalisierung. Aber die Einwanderer, die sich integrieren, die französische Staatsbürgerschaft annehmen, das geht ja in Frankreich, damit hat sie kein Problem.
Von den Ideen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, vom kleinen Prinzen, von Disneyland, von dieser schönen Austauscherfahrung, von der du erzählt hast, bis jetzt. Was ist jetzt eigentlich aus deinem Frankreich geworden?
Ich glaube, es hat mir geholfen, das Land, aus dem ich komme, also Deutschland, viel stärker zu schätzen und zu lieben. Ich glaube, ich bin 2000 mit einer Ablehnung unserer Geschichte, sowohl der des Zweiten Weltkrieges als auch der eigenen Geschichte in Ostdeutschland gegangen und habe eigentlich in der Ferne gelernt zu schätzen, was hier alles gut ist und was man vielleicht auch kritisch sehen kann, aber vielleicht mit einer anderen Kritik und nicht unbedingt alles verurteilen. Und auf der anderen Seite bin ich mit einem idealen Bild nach Frankreich gegangen und habe gelernt, das zu dekonstruieren und eben da Realismus einzubauen.
Wie ist so dein Gefühl für die nächste Zeit?
Ja, das Gefühl ist gespalten. Ich habe so ein bisschen Angst, wie die Wahl ausgeht. Aber es ist für mich schon schade, dass ich selbst nicht wählen kann, obwohl ich hier lebe, Steuern zahle und arbeite. Denn man hat als Einwanderer nicht das Wahlrecht, wenn man nicht die französische Staatsbürgerschaft annimmt. Und das ist schon ein bisschen problematisch. Und ich habe natürlich.
Wäre das denn eine Option für dich?
Es ist im Moment eine Option, aber nur aus diesem einzigen Grund. Das heißt, ich bin nicht so weit zu sagen, ich gebe die deutsche Staatsbürgerschaft auf. Aber es wäre eine Option, aber nur unter dem Gesichtspunkt des Wahlrechts.
So, jetzt sind die Wahlen da. Ein Wahlforscher, habe ich gelesen, hat gesagt, das ist die unvorhersehbarste Wahl aller Zeiten. Und jetzt zeigt sich, wohin das Land driftet. Und ja, das heißt ja irgendwie auch für dich, du hast ein bisschen die Katze im Sack gekauft. Jetzt bist du in Frankreich. Was heißt das denn für deine Liebe, für dein Gefühl zu diesem Land? Das könnte in alle Richtungen gehen. Ist das egal?
Ja, im Moment ist es noch die Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. Aber es ist mit Angst verbunden. Und ich glaube, ich kann an dem heutigen Tag nicht garantieren, wie mein Leben in wenigen Wochen aussehen wird, wenn der Front National es schafft. Und ich habe auch viele Freunde, sowohl Franzosen als auch Deutsche, die sagen, wenn der Front National gewinnt, dann gehen wir.
Und du?
Es ist sicherlich eine Frage, die ich mir dann stellen werde.
Was wäre denn das, was dich dann am Ende immer noch in Frankreich halten würde? Was?
Die Hoffnung, trotzdem noch was ändern zu können. Und ich glaube, das ist auch, was ich in Frankreich auch eigentlich immer mitgekriegt habe. Auch an den Elite-Unis gibt es ja Leute, die dafür kämpfen für mehr Gerechtigkeit. Die sind ja nicht alle nur in diesem Badewasser drin, was dann davon profitiert.
So, wir haben jetzt viel über diese abstrakten politischen Phänomene gesprochen, über diese Schichtung der Gesellschaft. Aber es gibt ja auch das ganz normale Leben. Es gibt den Alltag. Gibt es da was, was du jetzt nach dieser Zeit nicht mehr an Frankreich missen möchtest, wo du sagst, das ist auf jeden Fall das, was mich da hält?
Absolut. Und das ist auch, glaube ich, einer der wichtigen Gründe, aus denen ich immer geblieben bin. Also es ist diese, ja, die französische Kunst zu leben, l'art de vivre. Das ist der Aperitif, das ist der Wein, das ist der Käse. Das ist dieses manchmal trotzdem ruhiger sein. Und ich bin, glaube ich, ein ziemlich gestresster Mensch und ziemlich deutsch und ziemlich organisiert. Und da kann einen die französische Lebenskunst auch ganz gut mal runterholen. Und das sind schon so Sachen, ja, die ich nicht missen möchte. Weil ich glaube, das ist eine Gesellschaft, die auch sehr herzlich ist und sehr offen den anderen gegenübersteht.
Egal, wie die Wahl ausgeht?
Das werden wir sehen.
D-Radio Wissen 100.
Die Welt ist voller Probleme und heutzutage auch schrecklich unübersichtlich. Und das ist eigentlich gut für diejenigen, die auf komplexe Fragen ganz einfache Antworten geben wollen und für schwierige Probleme scheinbar immer die passende Lösung parat haben. Eine die das versteht wie keine zweite, ist Marine Le Pen und ihr Front National. Marine Le Pen, das tut das über diese Frage nach Rasse, nach Herkunft, nach Hautfarbe. Und bei der Wahl heute könnte der Front National mit diesem rechtsnationalistischen Angebot so viele Stimmen wie noch nie bekommen. Die Frage ist nur, warum funktioniert das momentan so gut? Warum funktioniert das sogar so gut, dass Menschen mit Migrationshintergrund Front National als wählbar bezeichnen? Und einer, der uns darauf vielleicht eine Antwort geben könnte, ist Burkhard Birke. Hallo.
Hallo.
Burkhard, du hast dich jetzt schon lange mit dem Front National und auch mit Marine Le Pen beschäftigt und hast sie auch schon selbst getroffen. Was ist sie denn so für eine Frau? Wie wirkt sie denn auf dich?
Sie kommt sehr souverän rüber. Sie gestikuliert sich sozusagen als eine Art Jeanne d'Arc. Ich glaube, das ist das Image, was da so im Hinterkopf mit rumschwingt. Also die Befreierin Frankreichs, eben nicht von den Engländern, sondern in diesem Fall ist es von dem bösen Brüssel. Und vor allen Dingen gibt sie sich das Image einer jungen, dynamischen Kraft. Man muss immer bedenken, dass ihr Vater, der die Partei über 3 Jahrzehnte geführt hat, mehr so als eine Art Poltergeist immer rüberkam. Sie ist jetzt eine sehr eloquente, junge, dynamische Rechtsanwältin, die eben dem Front National ein neues Gesicht geben will, wollte und auch zum Teil gegeben hat. Jedenfalls sprechen die Wahlresultate der letzten Monate und Jahre eindeutig für sie. Denn seit sie die Parteispitze 2011 übernommen hat, ist der Front National im Aufwind.
2011, sagst du gerade, hat sie übernommen. Davor, seit den 70er Jahren, gibt es den Front National. Aber und da hat sich ja eigentlich eine Partei gegründet, die immer am äußersten Rand der Gesellschaft war. Vielleicht, wenn wir die Lage jetzt verstehen wollen, müssen wir einfach mal in diese Zeit zurückgehen und gucken, was ist denn eigentlich so die Grundgrammatik von diesem Front National? Also wie funktionierte dieser Front National damals und wie funktionierte Jean-Marie Le Pen damals?
Nun, Front National ist die Partei, die 1972 offiziell gegründet wurde und damals spielte Ordre Nouveau noch eine große Rolle. Das war so eine Vereinigung wirklich rechtsnationaler Kräfte, die zum Teil sogar auch gewaltbereit waren.
Vergleichbar mit der NPD in Deutschland vielleicht?
Nicht ganz so extrem, aber natürlich ist es so, dass sich im Front National von damals all das zusammengefunden hat, was am rechten Rand rumhopste, um das mal ganz salopp zu formulieren. Da waren natürlich alte Geister des Vichy-Regimes dabei, der Kollaborateure mit den Nazis während der Besatzungszeit, da waren all diejenigen antisemitischen Kräfte dabei. Das war schon ein ganz wilder Haufen von rechtsradikalen Kräften, die sich dann in dieser neuen Partei versammelt haben. Und Jean-Marie Le Pen hat dann sehr schnell das Zepter an sich gerissen und hat die Partei, wie ich eben schon gesagt habe, dann 3 Jahrzehnte lang geführt, mit sehr autoritärer Hand.
Wie hat er das gemacht? Gib mir mal ein Beispiel für diese autoritäre Hand.
Na, indem er natürlich auch systematisch eben auch alle unliebsamen Kräfte und Gegner eliminiert hat, einfach auch aus der Partei ausgeschlossen hat, was ja dann auch im Laufe der Jahre sogar dazu führte, dass es zu einer Spaltung kam unter Bruno Maigret, einem seiner Stellvertreter, der dann seine eigene Partei gründete. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass der Front National geschwächt war dadurch, weil die Rechte sich aufgesplittet hatte. Aber Jean-Marie Le Pen hat auch immer in der Schusslinie der Kritik gestanden. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass ihn sogar seine eigene Tochter letztendlich vor 2 Jahren aus der Partei rausgeschmissen hat, um ihrer Strategie der Entdiabolisierung, der Entteufelung der Partei, also der Befreiung von diesem alten Geist des Antisemitismus, dieses Nazitums zu befreien. Und Jean-Marie Le Pen hat ja immer wieder ganz tief ins Fettnäpfchen gegriffen. Hören wir doch mal, was er nämlich damals 1987 mal in einem Interview sagt.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé.
Ich stelle die Existenz der Gaskammern nicht in Frage. Ich selbst habe keine sehen können, habe die Angelegenheit auch nicht weiter untersucht. Aber ich glaube, das war doch nur ein Detail des Zweiten Weltkrieges.
Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Nur ein kleines Detail des Zweiten Weltkriegs, also so ein, können wir sagen, Holocaust-Leugnung, das ist so die Kategorie, in der sich der Front National eben mit Jean-Marie Le Pen damals befindet. Heute ist es etwas anders. Was macht Marine Le Pen anders?
Indem sie genau versucht, diese Kräfte kalt zu stellen. Es gab dann neulich wieder einen Fall, nämlich den des Kommunalrates Benoît Leuillet, der aus Südfrankreich stammte und der in einem heimlich gefilmten Fernsehinterview dann noch einmal davon sprach, dass es ja nicht so viele Tote durch die Shoah gegeben habe. Es hätte nicht 6 Millionen gegeben. Das wurde gefilmt und postwendend, als das dann für Furore und für Schlagzeilen sorgte, hat Marine Le Pen diesen Mann aus der Partei ausgeschlossen. Genauso wie sie ihren Vater ausgeschlossen hatte, als der vor 2 Jahren eben dieses Detail der Geschichte in einem Interview wiederum wiederholt hatte und gesagt hatte, er hätte sich nicht geirrt, er würde immer noch dazu stehen, das sei ja nur ein Detail der Geschichte gewesen. Das zeigt doch aber, diese Kräfte sind im Front National immer noch vorhanden. Das wird auch nicht von den moderaten Kräften geleugnet, aber Marine Le Pen hat systematisch versucht, diese Leute eben kalt zu stellen.
Dadurch, dass sie sich davon abgrenzt und da eine Linie zieht, also zu diesem ganz rechten Spektrum, was ermöglicht sie sich dadurch, bezogen auf andere Bevölkerungskreise, auf Bürgerliche, auf Migranten, auf Juden, auf Menschen mit Migrationshintergrund?
Genau, das ist ihre neue Wählerklientel. Sie will den Front National eben wählbar machen für all diese Gruppen. Und es ist kein Geheimnis, dass einer ihrer engeren Mitarbeiter homosexuell ist. Das hieß ja auch immer, dass der Front National eben homophob sei. Also das stimmt dann wiederum nicht, wenn es schon ja auch homosexuelle Menschen gibt, die sich an prominenter Stelle im Front National engagieren. Das Gleiche stimmt auch für Juden zu. Denn ich habe einen jungen Mann, einen Polizeigewerkschafter getroffen, der heißt Michel Touris. Der hat die Union des Patriote Français Juif gegründet. Das ist die Union der patriotischen französischen Juden und das ist eine zwar vom Front National losgelöste Vereinigung, aber sie steht ganz klar für die Ideologie des Front National. Und hören wir doch mal, was Michel Touris auch zu den Beweggründen sagt, warum er Juden davon überzeugt, er selbst ist auch Jude, eben Front National zu wählen. Michel Touris berät ja sogar Marine Le Pen in Sicherheitsfragen.
Wir maßen uns natürlich nicht an, jeden einzelnen Juden von Marine Le Pen zu überzeugen. Die Lage für die Juden in Frankreich ist jedoch sehr schwierig. Der radikale Islam und die Unsicherheit sind die größte Bedrohung für Frankreichs Juden. Wir glauben, dass das Programm von Marine Le Pen das glaubwürdigste und das beste Programm dagegen ist.
Qui est la première menace aujourd'hui pour la sécurité des Juifs de France.
Darauf baut eben Marine Le Pen ganz gezielt auf. Es gab nämlich nach den islamistischen Attacken und den Terroranschlägen der letzten Jahre ganz systematisch Übergriffe gegen Juden. Das heißt, viele der Attentate richteten sich ja auch gegen Juden. Denken wir mal an den Supermarkt in Paris, der zeitgleich mit dem Satiremagazin Charlie Hebdo angegriffen wurde. Denken wir an Toulouse 2012, als Mohamed Merah eine jüdische Schule angriff und dann auch 4 Menschen jüdischen Glaubens dort unter anderem ermordete etc. All das führt eben dazu, dass sich die Juden vor radikalen Islamisten fürchten, für Le Pen spricht. Das heißt, es gibt sogar Juden, die eben Schutz suchen bei Frau Le Pen. Die geht nämlich hart gegen diese islamistischen Radikalen vor. Zumindest verspricht sie das. Wenn sie gewählt würde, würde sie das tun. Und genau das treibt ihr dann auch einige Wähler aus der jüdischen Gemeinde zu. Es sind nicht viele. Michel Touris' Vereinigung hat vielleicht 900 Mitglieder. Nicht alle werden unbedingt jetzt Le Pen wählen. Aber er sagt, er schätzt 70% seiner Mitglieder wählen Le Pen. Das sind nur wenige. Aber dass überhaupt Juden Le Pen wählen können, das geht wohl nicht in viele Köpfe rein.
Und das, ja, aber das geht auch in meinen Kopf nicht rein. Du hast dich ja mit den Leuten unterhalten. Konntest du das dann vielleicht nach so einem halbstündigen oder einem dreiviertelstündigen Gespräch besser verstehen, wie das sein kann, dass jetzt Juden eine rechte Partei in Frankreich wählen?
Ich habe versucht, es zu verstehen und die Argumente sind vor allen Dingen die der Sicherheit. Diese Menschen fühlen sich nun wirklich bedroht durch den Vormarsch des Islamismus und die Betonung liegt ganz wirklich auf dem radikalen Islam und auch, dass der Islam immer mehr im täglichen Leben Platz greift. Es gibt also viele Stadtviertel in Einwandererstädten wie Marseille oder selbst in Nizza oder so. Da hört man fast mehr Arabisch als Französisch auf den Straßen. Und das geht natürlich dann auch vielen gemäßigten Kräften im Land ein bisschen gegen den Strich. Die sagen, wir fühlen uns hier nicht mehr heimisch. Und all das spielt in die Karten von Marine Le Pen. Die sagt, das ist alles viel zu lax gehandhabt worden. Frankreich den Franzosen. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass eben Französisch auch überall gesprochen wird. Und da ist es sehr, sehr interessant, wenn man dann auch Menschen trifft, wie zum Beispiel einen der Köpfe ihres Wahlprogramms. Das ist Jean Messia, ein ägyptischstämmiger junger Professor. Und er kam mit 8 Jahren als nur arabisch sprechender Junge nach Mulhouse und ist jetzt einer der Köpfe hinter dem Programm von Marine Le Pen. Und hören wir mal, was er eben auch zu genau dieser Frage sagt. Er als Einwanderer, wieso arbeitet er jetzt gegen Einwanderung für Marine Le Pen?
Meine Zugehörigkeit zum Front National hat die Linke zu rassistischen Erklärungen veranlasst. Viele Linke, auch Journalisten, greifen mich an, die glauben, weil ich Einwanderer bin, hätte ich nicht das Recht, Patriot zu sein. Da lässt die Linke die Maske fallen. Für sie darf man nur stolz darauf sein, dass man Einwanderer ist, nie aber darauf, dass man Franzose ist.
Und dieser Jean Massia hat noch einen ganz besonderen Aspekt, weil er ist sich schon bewusst, dass also dieser Front National sich gewandelt hat. Und er hat mir in dem Interview auch gesagt, er wäre dem Front National sicher nicht beigetreten, wäre noch Jean-Marie Le Pen der Vorsitzende dieser Partei, weil der ihm dann doch einen Takt zu rassistisch ist. Aber er glaubt wirklich fest daran, dass mit Marine Le Pen nun die Partei sich geöffnet hat.
Wir haben heute in der Sendung gehört von Julia Heinemann, einer Deutschen, die nach Frankreich gegangen ist und dort einfach auch viele Erfahrungen gemacht hat, quasi erst an einer staatlichen Uni war, dann einer Elite-Uni und so erlebt hat, wie geschichtet diese Gesellschaft ist. Also wie stark Elite von Normalen getrennt sind und wie schwer es ist, das irgendwie zu durchbrechen von unten nach oben. Und da haben wir uns die Frage gestellt, inwiefern spielt das eigentlich eine Rolle gerade für diese Dynamik, die Marine Le Pen hier in dem Wahlkampf entwickelt, diese Schichtung?
Eine entscheidende. Es ist vielleicht die entscheidende Rolle, denn Marine Le Pen hat immer kritisiert, was die traditionellen Parteien getrieben haben. Die Sozialisten, genauso wie die UMP oder die sich jetzt Republikaner nennenden Konservativen im Land, die ja wechselweise immer das Land regiert haben in den letzten Jahrzehnten. Und genau das ist ein Establishment. Es gibt Schätzungen, dass 3000 Personen in Frankreich, vermutlich 99% Absolventen der Elite-Unis, das Land kontrollieren, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik. Und genau dagegen wettert Marine Le Pen. Dagegen hat auch schon immer ihr Vater gewettert, aber sie macht es etwas geschickter. Und gegen dieses Establishment, da ist sie die Stimme des Volkes. Und was sie macht, ist eigentlich eine nationalsozialistische Politik. Man darf als Deutscher vielleicht dieses Wort nicht so leicht in den Mund nehmen, aber sie betreibt eine nationalistische Politik und eine sozialistische, weil sie will zum Beispiel mit Maßnahmen in ihrem 144-Punkte-Programm die Kaufkraft der Kleinen stärken. Sie verspricht eine Kaufkraftprämie für die Rentner und für die Bezieher der Mindestlöhne, sodass die mindestens alle 1500 Euro im Monat netto zur Verfügung haben. Und das will sie zum Beispiel mit Zöllen auf Importprodukte finanzieren. Sie will ja die Grenzen dicht machen, sie will aus Europa raus, sie will den Franc wieder einführen. Und das sind natürlich Maßnahmen, die sind sozial, sozialistisch. Sie macht einen nationalsozialistischen Kurs gegen die Eliten im Land.
Jetzt gibt es ja einige Menschen, die sagen, genau das braucht Frankreich, stell dich nicht so an, die hat doch gute Dinge vor. Und andere denken eben, oh Gott, wehret den Anfängen. Ne? Also die will das Land umbauen in eine ganz, ganz gefährliche, falsche Richtung. Und dieser Zwiespalt, der geht ja auch mitten durch die französische Gesellschaft. Wir haben gerade einen Beitrag gehört von Constanze Fischer, wo das quasi Familien und Freundschaften in der Mitte spaltet. Hast du sowas auch erlebt? Dass quasi eine politische Frage jetzt auf einmal zu einer Frage wird, wo stehst du und kann ich jetzt überhaupt noch weiter mit dir durchs Leben gehen und sowas?
Ganz so extrem nicht, aber es gibt es natürlich. Ich meine, wir kennen alle, auch in Deutschland, viele Familien, wo die Meinung eben der Politik stark auseinandergeht. Und gerade in Frankreich ist es natürlich so, dass viele junge Menschen sich dem Front National zuwenden. Wahrscheinlich auch, weil sie sich eben an gewisse Dinge nicht mehr erinnern, an diese polternden Äußerungen von Jean-Marie Le Pen, was die Gaskammern betrifft. Und vielleicht ist für die Jugend auch die Frage der Shoah, des Holocaust, auch wirklich weniger wichtig als die Angst vor der Globalisierung. Und genau als Gegenmittel gegen die Angst vor der Globalisierung sagt ja Marine Le Pen, ich will die Grenzen dicht machen, Frankreich den Franzosen, Priorität für die französischen Produkte, wir lagern keine Industrien mehr in andere Länder aus, etc. etc. Dass dieses Programm wirtschaftlich überhaupt nicht durchgerechnet ist und haltbar ist, dass auf einen Schlag eben auch durch die nötige Abwertung des Francs, wenn sie denn den Franc wieder einführt statt des Euro, auch die kleinen Einkommen unter den erhöhten Importpreisen für Produkte wie Benzin etc. zu leiden haben, all das wird ja zu wenig in diesem Wahlkampf analysiert. Ein Wahlkampf, der eher sowieso auf Emotionen abzielt als auf alles andere. Aber Marine Le Pen hat natürlich für viele wieder mal ihr wahres Gesicht gezeigt und gezeigt, dass der Front National eben sich noch nicht ganz entdiabolisiert hat, indem sie neulich in einem Fernsehinterview auf die Frage geantwortet hat, ob es richtig gewesen sei, dass sich Präsident Jacques Chirac damals für Frankreichs Beteiligung an der Judenrazzia im Wintervelodrom 1942, für die Beteiligung französischer Polizisten und für die Beteiligung Frankreichs an dieser Winterrazzia entschuldigt habe im Namen Frankreichs, ob sie das für richtig empfunden hat. Und daraufhin sagte Marine Le Pen:
Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà.
Ich glaube, Frankreich ist nicht verantwortlich für die Judenrazzia im Wintervelodrom. Wenn, dann sind diejenigen verantwortlich, die damals an der Macht waren, aber nicht Frankreich. Über Jahre ist Frankreich schlecht geführt worden. Den Kindern wurde beigebracht, Frankreich zu kritisieren, nur die dunklen Seiten der Geschichte zu sehen. Ich will, dass sie wieder stolz darauf sind, Franzosen zu sein.
Wir haben hier
im Prinzip einen ähnlichen Fall wie mit Björn Höcke, dass wir sagen, okay, wir schauen uns nochmal unsere Geschichte an und jetzt deuten wir eben die Dinge aber auch so, dass sie in unser Weltbild besser passen. Also nach dem Motto, viel zu lange haben wir da zu viel Gewicht drauf gelegt auf die Schrecken des Nationalsozialismus. Jetzt ist vorbei, Strich drunter und wir müssen jetzt mal weiter nach vorne gucken. Wie kommt das an?
Es gab natürlich einen Aufschrei der Entrüstung, denn wenn man sagt, dass Jacques Chirac eines in seiner Präsidentschaft richtig gemacht hat und er hat nicht viel auf den Weg gebracht. Er hat nur Nein zum Irakkrieg gesagt und das, genau diese öffentliche Schuldanerkennung Frankreichs, das wurde ihm international und im Land sehr zugute gehalten, denn Frankreich war etwas merkwürdig im Umgang mit seiner Geschichte, weil nach dem Krieg waren alle immer nur in der Resistance, im Widerstand gewesen. Die Kollaborateure, die gab es offiziell gar nicht. Ja? Und er war der Erste, der nun wirklich mal gesagt hat, es gab Kollaboration, es gab hier auch eine ganz starke Mitverantwortung Frankreichs an dieser Judenrazzia. Es sind damals über 13.000 Menschen festgenommen worden, mehr als 8.000 Männer, Frauen und Kinder vor allen Dingen sind dann in diesem Wintervelodrom 1942 im Juli in Paris zusammengepfercht worden unter menschenunwürdigen Bedingungen, in Lager verfrachtet worden mit Endstation Auschwitz-Birkenau. Genau, wir alle wissen, was das bedeutet. Und dann kann man nicht so tun, als sei da keine Mitschuld gewesen. Wenn Marine Le Pen das jetzt nun mal wieder alles ein bisschen relativiert, dann spricht sie sicher für viele Franzosen etwas aus, was die gerne hören möchten. Aber es ist natürlich auch in der Mehrheit der Bevölkerung so aufgenommen worden, als würde sie hier revisionistische Tendenzen wieder aufweisen. Und genau der zum Beispiel der Rat der jüdischen Institutionen in Frankreich hat das heftig kritisiert. Dennoch, ich habe auch mit Michel Tourist danach noch einmal Kontakt gehabt und er sieht das ganz genau wie seine Parteivorsitzende. Er sagt, das waren doch nur die Leute, die damals das Sagen gehabt haben, die mit den Nazis kollaboriert haben. Frankreich als Ganzes hat da nicht eine Mitverantwortung. Also auch er ist da auf dem Relativierungstrip und er motiviert weiterhin seine Juden eben auch Front National zu wählen.
Dieser Front National jetzt, wir haben sehr viel gehört. Er ist gestartet mit Jean-Marie Le Pen. Also der wollte damals die Todesstrafe. Der hat gesagt, Schwule gehören nicht dazu. Er hat auch diese Abgrenzung zum Holocaust vermissen lassen. Dann kommt seine Tochter, die diese Entdiabolisierung vorantreibt und ihn dann auch vor 2 Jahren aus der Partei eben rausgeschmissen hat. Wie glaubwürdig ist das denn, quasi dieser wirkliche Neuanfang, diese Verbürgerlichung des Front National, dieser rechten Partei?
Das ist die 1 Million Franc- oder Euro-Frage. Genau das ist ja die Frage, die sich viele Wähler auch jetzt stellen, wo sie ihr Kreuz machen. Genau das ist die Frage, denn abgesehen einmal von den nun wirklich abenteuerlichen Vorstellungen im Wirtschaftsprogramm von Marine Le Pen mit dem Austritt aus dem Euro etc. etc. und auch den ganzen sozialen Segnungen, wo gar nicht klar ist, wie sie das alles finanzieren möchte, ist es doch ganz klar, dass es immer noch in dieser Partei viele Kräfte gibt, die eben dem alten Gedankengut verfallen sind. Wie viele, das ist eben genau die kritische Frage. Und in der Bevölkerung gibt es natürlich viele Menschen, die glauben, der Front National hat sich eben nicht von diesen alten Idealen und Ideen verabschiedet, die Jean-Marie Le Pen bis vor kurzem ja immer noch hochgehalten hat und hochhält, die Verharmlosung des Holocaust und all der Verbrechen, die während der Nazi-Zeit begangen wurden, auch in Frankreich.
Du hast dich tief in dieses Thema reingekniet. Was glaubst du denn, was wir nach dem zweiten Wahlgang für in Frankreich sehen werden?
Nach dem zweiten Wahlgang, ich schließe im Moment nichts ein und nichts aus. Also ich könnte mir sogar vorstellen, je nach Konstellation der Stichwahl, dass Marine Le Pen sogar gewinnt. Stellen wir uns mal vor, dass der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon in die Stichwahl kommt gegen Marine Le Pen. Na, dann kann ich nur sagen, gute Nacht. Aber momentan läuft ja alles eher darauf hinaus, dass wir vielleicht eine Stichwahl haben, Marine Le Pen gegen Emmanuel Macron. Aber ich würde da nicht meine Hand ins Feuer legen. Es ist wirklich völlig offen, zumal bis zuletzt ein Viertel bis ein Drittel der französischen Wähler noch unentschlossen war.
Die Franzosen, die Wahlen, der Front National, das sind riesige Themen, an die wir uns heute in der 100 rangewagt haben. Immer mit dem Ziel, die Geschichten zu finden, die uns das große Ganze im Kleinen zeigen und uns näher bringen und erklären. Dass die Sendung dann so wurde, wie wir sie jetzt gehört haben, daran haben wieder mal ein paar Leute mitgewirkt. Danke an Constanze Fischer für ihre sehr persönliche Geschichte über ihre Freundschaft zu François Louis und wie die durch den Front National offene harte Probe gestellt worden ist. Danke an Julia Heinemann für ihre deutsch-französische Biografie, für die spannenden Einblicke in die französische Seele und danke auch an Burkhard Birke, langjähriger Frankreich-Korrespondent und Kenner des Front National, für seine Einblicke und Einschätzungen. Technik hatte Norman Wollmacher, Online-Redaktion Susanne Sitzler. Danke an Niloufar Elhami, die immer bienenfleißig ist, aber diesmal besonders gerackert hat für die 100 und verantwortlich ist dafür, dass die so laufen konnte. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, erzählt von der 100, empfehlt sie weiter, unseren Podcast, denn gute Geschichten wollen und gute Geschichten müssen erzählt werden. Tschüss, euer Stefan Beuting und danke, dass ihr zugehört habt.
D-Radio Wissen 100.
Für diese Reportage bin ich nach Paris gefahren, habe mich da mit François Louis getroffen und wir sind sogar zusammen zur Parteizentrale gegangen, wo die Front National ihre Wahlkampf vorbereitet. Das ist unweit vom Élysée-Palast in Paris. Und da habe ich alles beobachtet. Ich habe mich nicht sehr willkommen gefühlt, obwohl er erzählt hat, dass ich eine Freundin bin und so weiter. Aber ich hatte ja das Mikro dabei und alle haben sehr genau geguckt, was ich mache, sodass ich mich ziemlich beobachtet gefühlt habe. Und irgendwann musste ich aufs Klo und fragte mich gerade, ob das ein Zufall ist, dass dieser Klodeckel auch Blau Marine ist, also wie die Farbe der Partei, komme wieder raus und ohne es überhaupt erwartet zu haben, treffe ich Marine Le Pen herself und sie gibt mir die Hand und fragt mich, wie es mir geht. Ich hatte ja nicht mein Mikro auf dem Klo und deshalb hat sie wahrscheinlich gedacht, dass ich eine Mitarbeiterin bin oder sowas. Und das war's schon. Ich habe einfach nur gedacht, wahrscheinlich soll ich wieder aufs Klo und meine Hände waschen.
Als Jule Heinemann bei uns im Studio war, damit wir dieses Interview aufnehmen können, da gab es so eine lustige Situation am Anfang. Da hat Stefan Beuting, unser Moderator, gemeint so, sag mal Julia, hast du eigentlich einen französischen Akzent? Hör ich da richtig sowas raus?
Aber wo bist du denn jetzt gerade besser?
Das.
Wo ist dein sprachliches Zuhause?
Ich glaube, ich fühle mich inzwischen wohler, wenn ich Französisch rede. Mhm. Aber das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass ich im Alltag, auch wenn ich jetzt für die Arbeit schon ein paar deutsche Projekte hatte, aber es ist einfach flüssiger, weil ich auch das ganze Vokabular, also gerade, ich habe ja zur Hälfte in Frankreich studiert, vieles und fast nur in Frankreich gearbeitet und dann habe ich das ganze Vokabular auch auf Französisch. Dann muss man es halt immer zurück übersetzen und das ist schon so eine Sache, die dann nochmal so ein, ja, eine Anstrengung mehr macht.
Klar. Ich meine, sie lebt seit 17 Jahren in Paris, irgendwie verständlich. Wir fanden das alle irgendwie sehr sympathisch, dass eine Deutsche, mittlerweile Deutsch, mit einem ganz leicht hauchdünnen französischen Akzent spricht.
D-Radio Wissen 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.